Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. In dieser Folge geht es um die Sicherheit von Solarstromspeichern. Die Technologie stand ja in der Vergangenheit häufiger in der öffentlichen Diskussion wegen Fällen, in denen die Heimspeicher gebrannt haben oder explodiert sind. Was es damit auf sich hat und worauf man im Betrieb achten sollte, darüber hat Joachim Berner, Chefredakteur des Gebäudeenergieberater, mit Ralf Haselhuhn gesprochen. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses Photovoltaik der DGS, also der Deutschen Gesellschaft für Energie. Wir haben das Gespräch, das auf der Messe Smarter E-Europe stattgefunden hat, aufgezeichnet. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum Expertentreffen. Unser Thema, wie gesagt, Sicherheitsaspekte bei Solarstromspeichern. Und ich bin froh, dass ich den oder einen der Experten für das Thema bei mir habe und einen guten Freund, den Ralf Haselhuhn, Vorsitzender Fachausschuss Photovoltaik der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Um so ein bisschen das Thema einzuordnen, der Bundesverband Solarwirtschaft hat gestern oder vorgestern ein paar Zahlen zum Speichermarkt veröffentlicht. Demnach sind inzwischen Speicher mit einer Kapazität von 20 Gigawattstunden in Deutschland installiert. Was wir allerdings bräuchten bis zum Jahr 2030, ist das Fünffache. Bis sechsfache, siebenfache, sprich, da ist noch einiges zu tun. Und bei den Zahlen interessant ist eben auch, dass es im letzten Jahr tatsächlich bei den Heimspeichern einen kleinen Marktrückgang gegeben hat von 7%. Da würde ich gleich mal den Experten fragen, woran lag das? Kannst du dir das erklären?
Ja, teilweise schon. Also einerseits ist es ja jetzt so, dass die Energiepreise trotz des anhaltenden des Krieges in der Ukraine wieder runtergegangen sind und dass auch das nicht so präsent ist in der Öffentlichkeit, das Thema, dass die Energiepreise wieder steigen könnten. Das hat damals ziemlich gepusht, die Energiespeicher. Viele haben auch Motivationen gehabt, autonom zu werden oder teilweise autonom zu werden, sich unabhängig zu machen im Blackout-Fall etc. Das ist ein wichtiger Grund. Ansonsten ist das natürlich eigentlich ein Riesensprung gewesen im Jahr 2023 und da waren es eben 5,5 Megawattstunden, die in Deutschland verbaut worden sind. Also da hat man das mehr als verdoppelt. Und dass man das Tempo dann nicht halten kann beim Zubau, ist vielleicht auch verständlich. Wir sind jetzt bei 5,2 Gigawattstunden. Allerdings ist es auch zu sehen, ich habe jetzt nochmal gerechnet, ab Januar diesen Jahres bis zum 7.5. sind es 1,2 Gigawatt. Das heißt, wahrscheinlich werden wir tatsächlich dieses Jahr auch wieder weniger Home-Speicher bauen. Allgemein baut Deutschland mehr Speicher, weil die Großspeicher und Gewerbespeicher jetzt dazu kommen. Das heißt, die füllen jetzt die Lücken dort auf und da sind ganz viele Projekte in der Pipeline. Die Großspeicher sind von 1,2 auf 2,2 Gigawatt gestiegen. Das ist schon eine ganz schöne Nummer und innerhalb der ersten Monate jetzt auch nochmal um fast ein Gigawatt in Deutschland. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer. Das heißt, also man kann sagen, wir sind auf einem hohen Niveau. Das ist jetzt noch so ein bisschen der Markt, der Homespeichermarkt ist da nicht zusammengebrochen, sondern läuft auf hohem Niveau weiter. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger auch für den Verkauf, weil insbesondere das Thema, wie wird der Paragraph 14a ausgelegt und wie ist es mit Trennung Grünstrom, Graustrom. Da gibt es ja auch eine Unsicherheit und die Bundesnetzagentur arbeitet ja an einem Papier, was wahrscheinlich im Herbst veröffentlicht wird, wo die ersten Regeln dann aufgestellt werden, sodass dort es zusätzliche Optionen gibt, um auch Gewerbespeicher oder auch Homespeicher weiter zu vermarkten, also in andere Marktbereiche reinzubringen, nicht nur seinen eigenen Strom zu unterstützen dort.
Okay, also es gibt noch gewisse Unsicherheiten regulatorischer Art, die aber
richtig
in nächster Zeit behoben werden sollen. Heimspeicher ist trotzdem ein starker Markt, haben wir gehört. Heimspeicher sind vor allem auch immer wieder in die Presse gekommen, weil einige von ihnen gebrannt haben. Man hatte fast den Eindruck, man holt sich dann eine Brandfalle ins Haus. Kannst du das ein bisschen einordnen, ob es denn tatsächlich, also so schlimm die Auswirkungen natürlich sind in einzelnen Fällen, wie man diese Häufigkeit bewerten kann, also ob es wirklich potenzielles großes eine Gefahr darstellt?
Im Prinzip hat man tatsächlich den Eindruck, Schock, weil in der Presse gab es wirklich letztes Jahr auch wieder überregional viele Meldungen zu Brand- und Explosionsfällen mit Speichern. Also ich habe so an die 300 überregionale Pressemeldungen und Zeitschriftenartikel gefunden und recherchiert. Es gab letztendlich gar nicht so viele Fälle. Also es sind 58 Fälle im letzten Jahr gewesen. Ist schon eine Nummer, kann man sagen. Wenn man aber dagegen sagt, dass wir 1,5 Millionen Stromspeicher jetzt in Deutschland verbaut haben, dann ist das eine sehr, sehr kleine Nummer. Deswegen sind die Versicherungsunternehmen noch relativ entspannt. Und ich habe mal auch recherchiert, also ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben, deswegen bin ich auch hier, können Sie alles nochmal nachlesen, nehmen sich den Energieberater mit. Ne? Steht eben auch drin, wie viele Elektrounfälle gibt es denn überhaupt und welche betrifft es denn? Und da sind eigentlich die großen Gefahrenquellen, sind eigentlich zum Beispiel die Trockner oder Wasserkocher, da geht die meiste Gefahr aus und dagegen ist die Nummer jetzt bei den Batteriespeichern noch gering. Allerdings sind es natürlich spektakuläre Fälle, also und deswegen werden die von der Presse auch so aufgegriffen. Teilweise kommt es zu kleinen Brandfällen und Qualmen, dann ist nicht so schlimm, aber wenn sich dann entzündet und wenn es dann zu einer Explosion kommt, dann ist das natürlich, gibt es natürlich tolle Pressefotos. Ne, Bad News, Good News ist ja egal für die Presse, sorry. Und dann macht es die Runde sozusagen und da fielen im letzten Jahr ja auch ein paar Hersteller auf oder die letzten Jahre, so die, wo es häufiger war. Aber man kann auch sagen, dass es, also gibt ganz viele Ursachen dafür. Da gehen wir vielleicht nachher noch
genau ein bisschen tiefer rein. Gehen wir drauf ein. Ich war schon kurz davor, das Interview abzubrechen nach dem Pressebashing hier. Lass uns zum Thema zurückkommen, denn diese Fälle kommen vor. Es gibt auch Gründe dafür. Es gibt auch Maßnahmen, wie man sowas natürlich verhindern kann. Über all das wollen wir reden. Vielleicht aber zuerst nochmal, es gibt ja verschiedene Technologien auch bei den Batterien. Muss man die auch hinsichtlich des Brandverhaltens oder der Brandgefahr unterscheiden? Oder ist sozusagen auch von Verbraucherseite aus, muss man da jetzt nicht auf besondere Technologien oder Modelle achten?
Na, sagen wir mal so, wenn wir uns jetzt auf Lithium-Ionen-Speicher konzentrieren, dann würde ich sagen, da braucht der Verbraucher jetzt sich nicht unbedingt darum kümmern, welche genaue Technologie dahinter steht. Obwohl das auch sehr häufig in der Presse kommt und deswegen habe ich das auch nochmal in dem Artikel geschrieben, dass, was weiß ich, dass LFP-Zellen zum Beispiel viel weniger gefährlich seien als NMA oder Kobalt, Nickel, Cadmium. Je nachdem, wie die Kathode beschichtet wird, gibt es ja unterschiedliche Lithium-Ionen-Zelltechnologien. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass LFP nicht unbedingt den Sauerstoff direkt drin hat. Deswegen hat der VDE damals auch geschrieben, die sind brandsicherer als die anderen Speicher. Meine Erfahrung in den Brandfällen ist ja, dass es eben bei den Zellen zu einem Thermal Runaway kommen kann, aus verschiedensten Gründen. Und die LFP-Zellen würden dann nicht gleich sich entzünden. Aber was passiert? Die gasen aus. Und die gasen aus ins Gehäuse, da ist Sauerstoff, oder in der Umgebung. Und die zünden auch. Und das heißt, teilweise sogar noch explosiver als andere Technologien. Das heißt, man muss immer auch das ganze System sehen und begreifen. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Sicherungsstufen. Das ist für die Anwender oder die Verbraucher auch alles ziemlich weites Feld. Also ich könnte jetzt anfangen von den Zellsicherungsstufen über die Stufen im Zellpack und dann im Modul und dann natürlich entscheidend ist im Prinzip das BMS. Ganz wichtig bei den Lithiumzellen ist, dass das sichere Betriebsfenster, das ist hier auch abgebildet, viel zu klein, ich weiß, um es zu sehen, eingehalten wird. Das ist ein grünes Fenster, Strom, Spannung, Temperatur. Da müssen Sie sich drin bewegen und es gibt einen ganz dünnen Bereich, einen Übergangbereich gelb und dann geht's in den roten Bereich. Und wenn Sie aus diesem Bereich rausgehen, Spannung, Strom, Temperatur, in den anderen Bereich rein, kann es zu kritischen Fällen kommen. Es gibt unterschiedliche Effekte dann. Zum Beispiel Dendritenbildung über die Zeit dann, gerade wenn es unterschiedlich ist.
Was sind Dendriten?
Dendriten sind kleine Gewächse an den Kathoden oder Anoden, die in die Zelle reinwachsen und Kurzschlüsse dann machen. Oder es gibt eben auch tatsächlich ein Plating. Da bildet sich eine Schicht auf den Kontakten und dann ist der Übergangswiderstand da größer und dann erhöht sich dort auch die Temperatur. Das sind so die wesentlichsten Fehlerursachen, die dann passieren können. Und was unser BMS macht, zum Beispiel, ich habe ja ein BMS Ihnen auch mitgebracht. Ich weiß nicht, Sie haben bestimmt auch eins dabei. Die regeln dann ab. Ne? Also auch selbst bei diesen Lithium-Ionen-Speichern gibt es diese kritischen Fälle. Und Sie wundern sich vielleicht, wenn Sie dann den Akku war immer 100% und jetzt ist plötzlich geht gar nicht mehr, hält gar nicht mehr. Das ist genau der Grund, weil die dann irgendwann total abregeln. Ne?
Ja. Okay, jetzt wissen wir, was passiert oder was passieren kann. Gibt es denn auch Umstände oder Mängel bei der Installation, die sowas sozusagen vorantreiben können, also dass es zu so einem Sicherheitsfall kommt? Oder beziehungsweise andersrum gefragt, worauf muss denn bei der Installation geachtet werden, dass es eben nicht zu Überhitzungen kommen kann überhaupt?
Genau, da haben wir auch Fachregeln rausgebracht bei der DGS. Die finden Sie auf unserer Homepage, Fachregeln für den sicheren Betrieb und Installation und Planung von Batteriespeichern. Das ist nochmal empfohlen worden, auch vom VDE. Unsere Fachregeln, die sind noch nicht in die Norm eingeflossen, aber da beschreiben wir eben, was eben möglichst gemacht werden muss. Also das heißt also, welche sind gute Standorte für die Batteriespeicher? Möglichst nicht, dass sie nicht zu hohe Temperaturen und nicht zu kalte Temperaturen ausgesetzt sind, dass sie möglichst gleichmäßige Temperatur fahren, dass sie auf jeden Fall nicht die Lüftung der Geräte beeinträchtigen. Das haben wir ganz häufig gesehen. Wir haben nämlich Solarspeicherinspektionen gemacht in einem Forschungsprojekt und ganz häufig haben wir gesehen, dass die Batteriespeicher auf engstem Raum eingebaut worden sind und die Lüftung völlig eingeschränkt war. Und das ist natürlich sehr kritisch dann. Und dann kann es einerseits zur schlechten Effizienz kommen, weil ich hatte Ihnen ja erklärt, wenn das Temperaturfenster dann nicht eingehalten wird, regeln die ab. Das heißt, die können nicht so viel einspeichern, werden dann abregeln. Gleichzeitig kann es aber auch dazu kommen, dass es zur verstärkten Alterung zum Derating, Plating oder Dendritenbildung kommen kann. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, dass die Leute auch darauf achten, dass der Installateur erstmal darauf achtet, dass er das so einbaut, wie das der Speicherhersteller eben auch beschrieben hat und dass er den Betreiber eben auch mit ins Boot holt. Also dass er dann auch erklärt, weil wir haben es auch oft gemerkt, die haben dann nachträglich die Dinger eingebaut. Ne? Also die haben den Platz eben um den Speicher drumherum mit irgendwelchen Lagerflechten und Regalen oder welche haben auch direkt unter einem Speicher bei der Ansaugöffnung die Plastiktüten gesammelt. Und die Plastiktüten haben sich dann vor die Lüftung gesetzt. Und das ist natürlich auch dann, also sozusagen auch die Betreiber auch wieder mit reinnehmen, ist ganz wichtig für die Volksbildung, den Leuten auch klar machen, Lithium-Ionen-Speicher, die haben eine Brandgefahr und im Prinzip auch immer dran denken, auch diese Dinger haben eine Brandgefahr und deshalb möglichst nicht im Bett laden, auch den Kindern das Ding wegnehmen, also wenigstens nicht laden. Gerade beim Laden kann es ein Problem kommen, also beim Laden möglichst das auf einen nicht so einfach brennbare Fläche irgendwo laden.
So was nennt man Mehrwert, was er hier betreibt. Also wir erfahren nicht nur, wie man Batterie sicher aufstellt, sondern auch, wo man sein Smartphone laden soll.
Ja, da
also
sind
kommt, aber kommen wir nochmal zu den Batteriespeichern zurück.
Ja, ja.
Also möglichst nicht sozusagen in die Garderobe stellen.
Ja.
Oder wenn man es in den Keller stellt, nicht das Schuhregal drumherum bauen.
Richtig. Oder im Heizungskeller reinbauen. Oder was wir alles gesehen haben, können Sie sich gar nicht vorstellen. Also.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Das sind so anschauliche Beispiele, ja, wahrscheinlich, von denen du da berichten kannst. Da
genau.
Bleibt es, denke ich, auch eher hängen.
ENBW hat zum Beispiel die Speicher von Künstlern gestalten lassen, die Außenfläche. Ne? Also waren ganz tolle Bilder drauf auf den Speichern. Und dann waren wir auch bei einem gut betuchten Speicherbetreiber, Solaranlagen, Speicherbetreiber in der Wohnung und so. Und dann hat er stolz präsentiert quasi und hat dann gefragt, wo ist der Speicher? Und wir waren im Wohnzimmer, haben dieses Bild gesehen. So, drumherum war die Bar gebaut, so. Also völlig eingebaut so und genau, der war total stolz, sagt, boah, er will es ja auch zeigen und so, aber ich meine, er kippt so nix die Drinks da oben und das läuft vielleicht sogar rein, ne? Also es ist schon eine Nummer. Ne? Also.
Man könnte auf der anderen Seite sagen, auch wenn es in die Bar drumherum ist, ist gleich die Lösch.
Ja, falls er nicht so viel Alkohol dort hat.
Ja, genau. Wir haben jetzt schon angesprochen, auf welche Mängel man achten sollte.
Mhm.
Es gibt Normen, auch die sowohl Hersteller als auch Installateure beachten müssen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen? Außer Tüten drunterlegen, nicht drunterlegen?
Also da könnte ich jetzt Sie zubombardieren mit den Normennummern, das werden Sie sich nicht merken können. stehen hier alle drinne. Ganz wichtig ist, dass die EU tatsächlich da eine Batterieverordnung rausgebracht hat, wo sie dieses Thema Safety explizit genannt haben. Und da gibt es einen Anhang, wo das auch beschrieben wird. Und wir sind jetzt darüber im Austausch, europäisch, aber auch deutsch schon in den Arbeitsgruppen. Welche Tests sind denn überhaupt sinnvoll? Weil man hat jetzt Tests genommen aus der Elektroautomobilbranche. Zum Beispiel einen Test, dass man, wenn ein Diesel und ein Elektrofahrzeug crasht, ne, dann kann erstmal nichts, passiert vielleicht was, aber nicht unbedingt das, was man will. Nämlich, es läuft der Diesel aus oder der Benzin aus und ist unter dem Elektrofahrzeug und entzündet sich. Und dann darf das, die Batterie sich nicht entzünden. Das ist der Test. Das heißt also, es gibt einen Batterietest, der aus der Elektromobilbranche kommt. Der passt nicht ganz für uns. Wir wollen ja gerade im Heizungskeller nicht den Batteriespeicher einbauen, dort, wo Öl ist oder sowas. Also da fragt man sich dann, passt es so? Muss es sein? Aber wir haben eine andere Problematik. Das mit dem Sauerstoff habe ich ja erwähnt. Und das ist jetzt noch nicht drin. Also auch in den anderen Normen, wer sich so ein bisschen auskennt, 62, 219 oder die 25, also VDI-Anwendungsregel 25, 10-Schicht 50 oder auch in dem Lithium-Ionen-Speicher-Sicherheitsleitfaden, den die Branche damals erarbeitet haben. Da wurde noch nicht gemessen beim Thermal Runaway Test. Also da war der Bestand, wenn es nicht zum Brand kam. Und das Ausgasen war okay. Aber ich hatte es ja gerade erklärt, das Ausgasen kann zum Brand und zur Explosion führen. Das heißt, wir werden da jetzt, das ist ganz klar, das begrenzen. Das ist so ein bisschen, wer so früher Blei gemacht hat, der kennt es mit dem Wasserstoff, ne? Also das heißt, da muss bestimmte Belüftung nachgewiesen sein und entsprechend muss der Speicher dann entsprechend auch den Angaben des Herstellers verbaut werden beim Zertifizierer, zum Beispiel TÜV macht sowas, die Speicherzertifizierung oder UL oder gibt verschiedene. Und dass der Test eben auch so erfolgt, dass es sich eben auch zu einer Zündung kommen kann, was ja tatsächlich auch passiert. Und dann geguckt wird, beherrscht das System das, ne? Und genau. Und das, da sollten Sie darauf achten, dass die Hersteller sich möglichst jetzt auch schon auf die Batterieverordnung outen dazu, dass sie die einhalten und dass sie die Tests eben auch sagen, sie halten die Tests ein oder sie sind dabei, die Tests einzuhalten, weil Normung dauert eine Weile und ehe das alles eben durch ist, denken die Leute immer, sie können ja jetzt so produzieren. Aber das ist gar nicht der Fall. Also sie müssen trotzdem eigentlich die Sicherheitsregeln einhalten und sich informieren, auch die Hersteller. Was ist gerade State of the Art bei der Sicherheitstechnik, bei den Speichern? Ja. Ja,
gibt es denn schon ein Label, wenn ich jetzt hier durch die Messehallen laufe, mir verschiedene Batteriespeicher anschaue? Gibt es so ein Sicherheitslabel, auf das ich achten kann oder muss ich nachfragen?
Leider nicht, nee. Also was eben gut ist, wenn es ein Zertifizierer gemacht hat, der wirklich berühmt ist für Lithium-Ionen-Zertifizierung. Das gibt ja auch ausländische Zertifizierer, die bekannt sind. Das kennen eigentlich die Fachleute. Wir sind dabei. Also es gibt irgendwie jetzt den Plan, dass dort Stiftung Warentest oder auch Bild Computer, die wollen sowas entwickeln quasi. Da sind wir auch in Kontakt und versuchen das in der Branche, bestimmt Themen, die noch in der Normung sind, jetzt da schon zu sagen, okay, das wird jetzt bei dem Test auch berücksichtigt.
Herzlichen Dank, Ralf.
Gerne.
Für profunden
ein Vergnügen.
Informationen. Und ich mag nochmal auf unsere Ausgabe GAP 03 hinweisen, Schwerpunkt Energiespeicher, da ist der Beitrag drin von Ralf Haselhund und übrigens auch ein Beitrag zu der Batteriespeicherinspektion. Da kann man sich nochmal die Effizienzwerte nachlesen und noch viel Spaß auf der Messe.
Das war die 39. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um die Sicherheit von Solarstromspeichern ging. Vielen Dank an Ralf Haselhuhn für die spannenden Infos. Die Links zu dem erwähnten Artikel im Gebäudeenergieberater sowie zu den Fachregeln der DGS haben wir in die Shownotes gepackt. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.